Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Unser Thema heute: Datenschutz und Leistungssport. Wie gläsern ist der heutige Spitzensportler eigentlich? Dafür haben wir zwei tolle Gäste eingeladen und ich freue mich wirklich sehr, dass sie beide da sind. Beide sind Spitzensportler, beide sind Leichtathleten und sie sind Geschwister, Jackie Baumann und Robert Baumann. Jackie und Robert Baumann sind in einer Sportlerfamilie groß geworden. Ihr Vater Dieter Baumann holte 1992 die olympische Goldmedaille. Die Mutter Isabel Baumann trainierte nicht nur den Vater, sondern auch über Jahre hinweg die beiden Kinder in der Tübinger Trainingsgruppe. 2015 wurde Jackie Baumann erstmals deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden und qualifizierte sich im Folgejahr für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Obwohl Jackie Baumann im letzten Jahr ihre Bestleistung nochmals verbessern konnte, erklärte sie zur Überraschung vieler ihr sofortiges Karriereende. Robert Baumann gehört zur nationalen und europäischen Spitze über den 3000 Meter Hindernislauf. Er studiert in München Jura. Verletzungsbedingt musste er die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio absagen. Jedoch wird er wieder voll einsteigen und durchstarten. Leistungssportlerinnen und Leistungssportler wollen ihren Sport betreiben. Sie wollen sich mit anderen messen und in Wettkämpfen erfolgreich sein. Um ihren Sport nachzugehen, müssen sie aber auch zahlreiche schriftliche Erklärungen abgeben und zum Beispiel auch einwilligen, dass sie sich engmaschig auf Doping testen lassen. Warum aber interessiert sich ausgerechnet der Landesdatenschutzbeauftragte für Einwilligungen, die von Sportlern freiwillig abgegeben wurden? Darüber spricht heute mein Kollege Marc Kopp mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und der Informationsfreiheit Dr. Stefan Brink sowie mit Jackie und Robert Baumann.
Herzlich willkommen, Jackie und Robert Baumann. Und ich begrüße in der Runde ganz herzlich den LFDI, Dr. Stefan Brink. Bevor er in Baden-Württemberg Chef des Datenschutzes wurde, war er von 2008 bis 2016 im gleichen Themengebiet in Rheinland-Pfalz tätig. Bereits während dieser Zeit hat er sehr genau auf das Verhältnis von Leistungssport und Datenschutz geschaut. Seit über 10 Jahren unterstützt Stefan Brink Leistungssportler dabei, ihre Rechte wahrzunehmen. Hallo, Herr Dr. Brink.
Freut mich sehr. Wenn ich da gerade mal einhaken darf, die ersten Sportler, die zu uns kamen, waren aufmüpfige Sportler. Ich habe viele Sportler kennengelernt. Viele sind, kommen gar nicht zu uns, weil sie aus meiner Sicht auch gar nicht so richtig drüber nachdenken, was eigentlich passiert. Wer ist aufmüpfig unter den Sportlern? Die Basketballer, ist ganz offensichtlich, und die Handballer. Die sind echt, die lassen sich nichts gefallen. Ja? Und so einzelne Leute, die vom Charakter her einfach gut drauf sind. Der Robert Harting ist so einer, der sich nie was hat gefallen lassen, der hat immer reingehauen. Die Betty Heidel habe ich kennengelernt, die Hammerwerferin. Das sind dann so Einzelfiguren, aber von den Sportarten her würde ich sagen, Handballer, Basketballer, das sind diejenigen, die gehen auch mal dagegen.
Man kennt in Tübingen auch immer viel mit Basketball zu tun gehabt. Ist doch immer die eher schnell sehr, sehr präsenten Menschen, sage ich mal so in der Art und Weise, sehr, sehr wissen, was sie wollen.
Ja,
und
ja.
Wollen es auch meistens auch nur auf die Art und Weise machen dann am Ende. Aber
ja.
Immer ganz interessante Charaktere getroffen in Tübingen damals immer im Basketball.
Auf jeden Fall.
Kann man von den Leichtathleten nicht behaupten, wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht spielt eine Rolle, ob das Einzelkämpfer sind, also ob der einzelne Sportler immer gegen andere Sportler antritt oder ob es Mannschaftssportler sind. Vielleicht hilft das auch beim Rausfinden der Frage, wie stehe ich zum Verband, wie stehe ich, was weiß ich, zum DOSB, wie stehe ich zu Sponsoren. Vielleicht hilft das, wenn man immer in einer Gruppe gemeinsam kämpft und es ist eher schwierig als Einzelner, Leichtathlet, der auch dann gewohnt ist, sich mit anderen auseinanderzusetzen und die eher vielleicht als Gegner zu sehen. Vielleicht hilft das, als Mannschaftssportler sich eher für gemeinsame Themen einzusetzen. Oder ist das schräg gedacht?
Nee, ich glaube schon, dass das hilft. Ich glaube, man hat ein gewisses Maß an Rückhalt, dem man sich sicher sein kann. Mhm. Wenn man, glaube ich, als Einzelsportler auf die Bühne tritt und seine Meinung vertritt, steht man erstmal alleine da und man kann sich nicht unbedingt sicher sein, weil man es vorher ja im großen Maß nicht abklären kann, wie reagieren andere Athleten auf das, was ich sage. Und ich glaube, dass man in einer Mannschaft, wenn das eine gut funktionierende Mannschaft ist, das schon hat, aber ich glaube auch, dass die Sportarten, die Sie genannt haben, also Basketball und Handball, Sportarten sind, wo, ich sag mal, dieser Typ starker Mann irgendwie so da ist und die sich halt auch dann in dem Moment ja nichts sagen lassen, egal von wem das ist. Und ich glaube, es sind beide Komponenten, die da eine Rolle spielen.
Ja, kann schon auch viel dran sein mit dem Einzelsport, dass man halt in dem Moment, wo man gegen das System schlägt oder so, dann ist man natürlich alleine. Wenn du halt als Mannschaft gegen das System schlägt, hast du halt deine Mannschaft. Das ist ein bisschen ein größeres Bollwerk mal, mit dem du quasi in den Kampf ziehst, als alleiner Mann, sag ich mal, oder alleine Frau in der Situation. Ja. Doch, doch.
Nee, total interessant. Ja, bevor wir zum einen Thema kommen, eine persönliche Frage meinerseits. Wie ist es denn, wenn man aus so einer Familie kommt wie bei euch? Gibt es da irgendwie interfamiliäre Wettkämpfe, sodass alles zusammen beim Tübinger Stadtlauf mitmacht hat und versucht, sich gegenseitig in der Zeit malig zu machen?
Ja, Jackie, sag mal.
Naja, also so wird es, glaube ich, nicht verkauft. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, also dass wir dann uns alle an die Startlinie stellen und irgendwie sagen so, hey, wir laufen jetzt alle gegeneinander. Aber ich glaube, dass bei uns in der Familie vier Leute zusammenkommen, die alle sehr kompetitiv sind und die sich auch nicht unbedingt was sagen lassen. Vielleicht gibt es da eher so verbale Duelle, die dann am Ende ausgewogen werden.
Hey, man muss halt irgendwie sagen, dadurch, dass man immer mit dem Sport groß wurde, war sozusagen der Sport schon, ich meine, der war ja immer präsent, aber ich glaube, man stellt sich das ein bisschen auch falsch vor, dann so, dass in der Familie alles nur so im Sport ausgetragen wird. Ich glaube, da kommt eher einfach der Charakter der Menschen zu. Da wird halt dann auch wirklich alles mögliche andere auch immer sehr kompetitiv ausgetragen. Aber so richtig so Wettkampf gab es dann vielleicht doch eher nicht in der Situation, außer wenn man mal dann vielleicht die Tischtennisplatte aufgebaut hat und der Gregor Traber vorbeikam, dann waren schon Competitions am Start, am Esstisch.
Das war schon. Oder wenn wir auf irgendwelchen Rasenflächen, die halt gerade da waren, mit dem Rasenmäher irgendwelche Cross-Country-Runden irgendwie aufgemacht haben. Aber das sind ja dann, also das sind jetzt nicht Sachen, wo man sich dann gegeneinander misst, sondern wo man halt miteinander kompetitiv ist.
Ja, ich habe mich schon immer gegen dich gemessen, sage ich ehrlich. Er war schon präsent.
Ja, super. Nee, okay. Also keine Wettkämpfe, Dieter Baumann gegen Robert Baumann beim nächsten Tübinger Stadtlauf. Ja, wir kommen zu einem ganz heißen Thema. Es geht um die Spannungsfeld zwischen Dopingbekämpfung und Datenschutz. Über das Anti-Doping Administration Management System, kurz genannt ADAMS, kennt jeder Sportler, wird frühzeitig eingeführt, zwischenzeitlich bei Lehrgängen, wo man, glaube ich, einmal pro Jahr machen muss, so kenne ich es zumindest. In dem ADAMS-System übermittelt jeder Sportler ständig der Anti-Doping-Organisation Informationen über den Aufenthaltsort und die Daten müssen auch ständig aktualisiert werden. Also man muss immer wissen, wo man sich demnächst aufhält. Und ich denke, das ist ein hoher Grundrechtseingriff, insbesondere wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Wie denken Sie das, Herr Dr. Brink?
Ja, auf jeden Fall. Als ich zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wurde, habe ich mich gewundert, dass es einen Bereich gibt in unserer Gesellschaft, wo Menschen sowas mit sich machen lassen. Ja. Ich kriege von den Sportlern immer wieder zurückgemeldet, naja, wir haben uns daran gewöhnt und es ist ja auch nützlich und auch notwendig und letztlich profitieren wir ja davon, wenn wir von anderen nicht betrogen werden. Also wenn es jemanden gibt, der kontrolliert, ob da jemand illegale Substanzen nimmt, aber für einen Datenschützer, der sich um alles kümmert, also um die Frage, was macht die Polizei mit unseren Daten, was macht der Verfassungsschutz, was machen die Gesundheitsämter, was machen Google und Amazon, ist das wirklich ein ganz ungewöhnlicher Bereich, wo sich einzelne Menschen so offenlegen müssen, ja, wo sie angeben, ich habe übrigens vor, nächste Woche dorthin zu fahren oder ich bin dort und dort zu treffen und werde dann auch kontrolliert. Da werden Gesundheitsdaten von mir genommen, da sind auch peinliche Situationen dabei. Ja, also gerade die Frage der Anti-Doping-Tests, da geht es ja wirklich sehr ans Eingemachte, dass man da vor anderen Menschen die Urinprobe abgeben muss. Das waren Dinge, wo ich als Datenschützer gesagt habe, meine Güte, konnte mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Aber ich sehe auch, viele Sportler akzeptieren das und haben da gar kein so großes Problem damit. Oder ist das akzeptiert oder nimmt man das hin oder ist das eher was Unangenehmes?
Sie haben das Wort eigentlich schon gesagt, müssen. Ja. Es geht tatsächlich nicht um die Frage der Freiwilligkeit. Es geht um die Frage, ob ich den Sport machen will. Und wenn ich ihn machen will, dann muss ich genau dieses System akzeptieren. Weil wenn ich dieses System nicht akzeptiere, dann sagt der internationale Weltverband, ja gut, dann können wir leider auch nicht, dann können wir sie leider nicht starten lassen. Und ich glaube, aus diesem Müssen generiert der, sage ich mal, normalsterbliche Athlet eine Akzeptanz. Weil sich daran aufzureben, kostet Kraft, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, was irgendwann zu einer gewissen Normalität führt. Also nach der dritten Urinprobe interessiert es nicht mehr, ob da jemand dasteht oder nicht. Daraus generiert man dann eine Akzeptanz.
Ja, aber ihr unterschreibt doch regelmäßig, dass ihr das wollt, dass das freiwillig ist. Ihr gebt doch eine Erklärung ab, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich getrackt werde, dass mein Aufenthaltsort jedenfalls bestimmten Prüfern von der NADA zum Beispiel bekannt ist. Ich bin damit einverstanden, dass Gesundheitsdaten von mir erhoben werden. Ist das freiwillig, was da gemacht wird? Ist es Akzeptanz?
Ist ja immer das ist ja eben gerade dieser Zwiespalt, weil man ja doch auch, wie Sie auch gesagt haben, ich glaube, vielen Athleten ist schon bewusst, irgendwie so ganz richtig und so ganz gut finde ich das eigentlich auch nicht. Aber man hat natürlich auf der anderen Seite auch das Problem, dass ja, wie sollen wir es eigentlich sonst machen? Weiß ich nicht, ist dann natürlich eine Frage, könnte man sich lange mit befassen. Aber letztlich, wie Jackie sagt, ja, man akzeptiert dann, okay, so ist es halt jetzt, das ist das System. Und was ist meine Alternative, wenn ich jetzt sage, nee, eigentlich, also ich persönlich würde auch gern sagen, so, ja, ich überhaupt keine Lust darauf, dass sie wissen, wo ich gerade penne. Und dass ich, also muss jetzt, vor allem, wenn es auch immer das Problem war, ich muss ja da auch immer dran denken, ist alles meine Pflicht, wenn ich vergesse, dann habe ich einen Misstest. Nachher werde ich dann quasi 4 Jahre gesperrt, weil ich einfach verdödelt habe, in meinem Handy einzugeben, wo ich gerade schlafe. Und so natürlich würde ich das auch gerne nicht haben. Aber meine Alternative ist ja letztlich nur die, zu sagen, ja, okay, ich höre auf mit dem Sport, danke. Leistungssport auf der Ebene mache ich nicht. Zumindest ist das mal so diese erste Wahrnehmung, die man als Athlet immer hat. So, ja, irgendwie, andererseits müsste ich mich jetzt extrem aufwendig dagegen quasi aufbegehren, müsste da versuchen, jetzt dagegen vorzugehen. Das hängt ja auch immer mit viel Stress zusammen. Sowas, das wäre ein extrem komplizierter Kampf. Und dann müsste man sich natürlich fragen, ist es mir jetzt da, am Ende will ich Athlet sein, so, ich will meinen Sport machen, ich will laufen, darauf habe ich Bock. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, hier diesen ganzen Rechtsstreit da aufzukämpfen gegen die nationale Anti-Doping-Agentur. Und das, ich glaube, in dem Sinne ist es eigentlich überhaupt nicht freiwillig, aber letztlich macht man es halt, weil dann habe ich den Stress nicht. So ein bisschen, glaube ich, ist es doch sehr weit verbreitet, so die Meinung.
Ich könnte die Position besser nachvollziehen, wenn die Sportler glauben würden, dass sie unter fairen Bedingungen kämpfen. Also dass es wirklich ein funktionierendes Anti-Doping-System gibt, also dass der Sportler sicher sein kann, wenn ich auf einen Wettkampf gehe, kämpfen alle unter den gleichen Bedingungen, egal wo sie herkommen, und es funktioniert alles. Ich habe von außen gesehen nicht den Eindruck, dass das Anti-Doping-System wirklich funktioniert. Wir haben Staaten, die nichts anderes machen, als zu versuchen, die eigenen Athleten zu dopen. Ja, wir haben Russland jetzt gesehen als Beispiel, wir haben China als Beispiel gesehen. Wenn ich sehen würde, okay, das ist eine Grundbedingung dafür, dass es fairen Wettkampf gibt und alle unterliegen den gleichen Regeln und dann stimme ich halt irgendwie zu, das würde ich kapieren. Aber ist das der Eindruck? Ist das der Eindruck, dass die Wettkämpfe fair sind?
Naja, also ich glaube, da muss man tatsächlich, man muss versuchen, die Athleten ein bisschen anders zu verstehen, glaube ich. Ich glaube, man muss, wenn ich von außen betrachte, ist dieser Sport nicht fair. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Das Problem ist, wenn ich mich als Athlet an diese Linie stelle und mir nur überlege, welche von meinen Gegnerinnen kann ich jetzt eigentlich fair schlagen, dann brauche ich mich da nicht hinstellen. Weil dann kann ich den Sport, so wie er ist, nicht machen. Und damit wären wir wieder bei dem Thema, das, was der Robert gesagt hat, ich will den Sport ja machen, weil er mir Spaß macht. Weil mir dieses Rennen Spaß macht, mich gegen mich selber, gegen andere zu messen. Und dafür muss ich das System und die Unfairness, die eigentlich im Sport herrscht, ausblenden. Dafür muss ich auch Einwilligungserklärungen, die ich unterschreibe, das Anti-Doping-System in Anführungszeichen akzeptieren und die Freiwilligkeit, sei sie mal dahingestellt, akzeptieren. Weil ich sonst das, was ich machen will, das wird mir keinen Spaß mehr machen in dem Moment. So ist es mir ergangen. Ich bin irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, okay, das, was ich hier mache, das macht mir keinen Spaß. Aus ganz vielerlei Gründen. Das System nur eines davon. Die Art und Weise, wie im Sport miteinander umgegangen wird, nur eines davon. Dann muss ich meine Position zum Sport verändern. Und ich habe das geschafft. Mir macht der Sport wieder Spaß, so wie ich ihn jetzt mache. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Mühe, die man reinstecken muss, um über so viele Dinge nachzudenken, was Sie angesprochen haben als Athlet, dann kann man den Sport nicht mehr machen. Dann ist man in einer politischen Funktion unterwegs.
Ja. Also ich muss sagen, wirklich, wenn man grundsätzlich sagt, so, es ist, glaube ich, jedem Sportler bewusst, dass das System jetzt mit Verlaub komplett am Arsch ist. Das weiß man auch. Das ist eigentlich, man fängt natürlich an als kleiner Junge und man denkt, geil, ich habe Bock zu laufen und ich bin ja gar nicht so schlecht hier drin und ich will das machen und so geht man die Karriere entlang und dann irgendwann kommt der DLV und sagt, ja, um starten zu können, musst du das hier unterschreiben und dann irgendwann kommt, sagt die Sporthilfe, geil, wir wollen dich fördern, so unterschreib mal hier und dann irgendwann kommt der DUSB und dann du schreibst und irgendwann sagen die so, ja, jetzt bist du hier aber im NK1 und jetzt musst du hier bis zum NTP und jetzt musst du bitte hier unterschreiben, weil ab jetzt tust du auch jeden Abend sagen, wo du pennst, damit wir dich testen können, weil das ist ja, jetzt bist du Leistungssportler. Und irgendwo als junger Mensch erstmal denkst du auch, boah, jetzt bin ich ja wahnsinnig professionell, so, guck mal, ich bin Anti-Doping, ist ganz wichtig und man rutscht so ein bisschen da so rein, man wird ja so ein bisschen auch so, dann so ein bisschen so institutionalized, sage ich mal. Und letztlich, wenn man sich mal das so genauer überlegt und so, und merkt man natürlich, oder hoffe ich, dass alle das merken, wie krank fehl dieses Konzept geht und dass das ja offensichtlich auch irgendwie alles nicht richtig ist und ehrlich gesagt, man gibt so viele Rechte auf und gleichzeitig funktioniert es ja, wie Sie gesagt haben, eigentlich überhaupt gar nicht. Aber und da kommt das, was die Jackie sagt, aber am Ende bin ich Athlet, so. Ich weiß nicht, ich habe nie angefangen, um den Sport zu revolutionieren, also jetzt mal gar nicht für mich gemeint, ich würde sehr gerne was revolutionieren, ich weiß nicht, ob ich die Energie aufwenden kann und will, aber man fängt an als Athlet und man sieht sich nicht in der Rolle, oder man, ich weiß nicht, viele Leute sind einfach auch nicht die Charaktere, die dann da groß was revolutionieren wollen. So, und die paar Charaktere, die es gibt, die groß was revolutionieren wollen, gibt es viele Beispiele, brauchen wir gar nicht reingehen, das ist ein schwieriges Thema, aber der Sport ist eine Institution und es ist tatsächlich eine Sache, wenn man sagt, okay, ich will gegen diese Institution vorgehen, dann geht man alleine in einen Kampf, den man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verliert oder auf jeden Fall große Opfer dafür bringt. Ich will da gar nicht zu sehr in Personen reingehen, aber es sind doch immer wieder auch Leute, die sag ich mal, ihren Mund aufgemacht haben, die dann auch abgewickelt wurden, mal so ganz entfernt gesagt. Und dann ist natürlich immer die Frage als Sportler, ja okay, ist mir das alles wert? Ist mir der Sport so viel wert, dass ich jetzt sage, ich will den so revolutionieren oder sage ich einfach, ich bin Sportler, ich kenne meine Rolle, ich habe da Lust drauf, das macht mir hier Freude, das ist mein kleiner Beruf, dafür mache ich meine kleinen Groschen und in der Bubble bleibe ich und akzeptiere halt den ganzen Müll, den ich drumherum dafür aufgeben muss, weil letztlich so wirklich die Einwirkungen, die ich dafür habe, die spüre ich dann so krass dann ja dann doch auch nicht so. Und dann drückt man so 2,5 Augen zu und erfreut sich an dem, was man halt am Ende noch hat, nämlich den Sport. Und ja, das ist so ein bisschen der Kern des Problems, glaube ich, ja.
Ja, oder man macht
einfach
beide Augen zu.
Ja, Robert, ganz schön. Leichtathletik gehört, da wird zum Beispiel das Gewichtheben aus, so Risikogruppe A. Also ihr seid angeblich eine höchst dopingproblematisierte Sportart. Entsprechend häufig werde wahrscheinlich auch getestet oder du vor allem. Kannst du einfach mal so beschreiben, wo in der Praxis hier eigentlich so die große Einschränkung besteht, wenn man in diesem Adam-System drinsteckt, um es mal so zu sagen.
Das ist eine gute Frage, so, wo in der Praxis die große Einschränkung besteht. So die, meine persönlich, die ich am meisten spüre, ist der konstante Druck, immer zu denken, scheiße, ich fahre nach Innsbruck, muss ich eintragen bei Adams, wenn ich es vergesse, nachher kommt der genau an dem Tag in München an, dann habe ich einen Misstest. Also die größte Einschränkung ist immer dieser dauerhafte Druck, dass ich immer dran denken muss, ja, Adams-Update. Ich meine, manche Leute stellen sich da Wecker, jeden Morgen eine Erinnerung, dass sie das dran denken und so, bin ich nicht so der Typ für, aber das ist so meine größte Einschränkung. So die Kontrollen, ja, das ist irgendwo immer auch wieder mal so ein Erlebnis, meistens sind die ganz nett, freundlich, kommen früh morgens, da schläft man eh, so dann klingelt der, dann weiß ich, ich muss eh auf Toilette, dann geht es schnell, gebe ich meinen Urin ab, danke, schönen Tag, servus. Natürlich ist es immer irgendwie eine angespannte Situation, aber ehrlich gesagt, zumindest also wie ich das fühle, so wenn dann da morgens einer klingelt, so das regt mich natürlich krank auf, kurz nervig, raubt mir meinen Schlaf, keine Ahnung, aber das geht schnell, ist fair, ich weiß, es ist meine Aufgabe als Athlet so oder ist meine Rolle so und ich finde es ja an sich schon auch richtig so, auch wenn es nur in Deutschland so gut funktioniert, aber zumindest in Deutschland funktioniert es so gut, ich weiß, jeder muss das machen, dann kann mir niemand mehr was vorwerfen, sage ich hier, ich bin sauber und das finde ich geil, so, das ist ein gutes Gefühl für mich als Sportler, kann ich rausgehen. Aber ja, also die größte Einschränkung ist einfach diese Tatsache, dass du tatsächlich auch oft mit Freunden, wenn ich die besuche oder so, und dann immer, ja, kann ich kurz deine Adresse noch haben? Ja, wieso willst du meine Adresse? Ja, ich muss Adams machen. Adams, ja, falls die NADA wieder kommt, müssen die einen Test machen, müssen die wissen, wo wir pennen. Vielleicht kommt morgen früh ein Test. Also, die gucken mich auch immer alle an, denken so, was ist eigentlich mit dir los? Aber ja, das ist so das größte Problem, dass man halt jeden Tag immer dran denken muss, ja, weiß Adams, wo ich gerade bin? Ja, okay, passt. Das ist das Hauptproblem.
Welche Empfehlung gäbe es eigentlich Eltern, Herr Dr. Brink, wenn die zu Ihnen kommen und sagen, mein Kind ist im Turnen und muss jetzt auch dieses Adams-System machen und die Tester kommen sogar in die Schule und holen das Kind aus der Klasse raus? Gibt es da konkrete Empfehlungen, wo Sie den Eltern geben oder auch dann den Verband mit einbeziehen?
Ja, es ist, wir kriegen relativ wenig Anfragen aus dem Bereich. Wenn was kommt, dann ist meistens irgendwas schiefgegangen. Also wir hatten zum Beispiel Beschwerden von jungen Gymnastiksportlerinnen, die in Deutschland auch mal mitgelaufen sind, auch getestet worden sind und dann zum ersten Mal im Ausland Wettkämpfe hatten. Und dann erlebt haben, wie es sein kann, wenn eben sozusagen nach ausländischen Maßstäben getestet wird. Wir haben es eben schon gehört, ich glaube, hier in Deutschland haben wir sozusagen ein ziviles System. Man kennt die Regeln und die Leute benehmen sich. Wir haben andere Länder, die sind krass drauf. Also ich hatte zum Beispiel sehr viele Beschwerden rund um die Olympiade in China, wo sich auch wirklich erwachsene, gestandene Sportlerinnen und Sportler bitter über die Art und Weise beklagt haben, wie dort die Proben genommen wurden. Gerade in China, wo man sagt, naja, das ist ja ein bisschen heuchlerisch, ein Staat, der doch viel investiert, um seine Sportler nach vorne zu bringen, sage ich mal vorsichtig. Dann gleichzeitig haben die versucht, ganz streng und ganz hart auch zu kontrollieren. Ja, also haben dann eben, was weiß ich, darauf bestanden, dass die Athleten sich ausziehen oder dass wirklich mehrfach hintereinander Proben genommen wurden. Bei Jugendlichen ist es so, denen fällt das zum ersten Mal auf, in was für einem System sie drinstecken, wenn zum Beispiel, das war das Thema mit der Bodenturnerin, bei einem Wettkampf in Bulgarien erstmals ein Tester kam, den sie nicht kannten, und wo männliche Tester dann Mädchen testen wollten. Das haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland ist es so, wenn getestet wird, darf immer nur ein Tester vom gleichen Geschlecht kommen. Das heißt, die Bodenturnerinnen waren immer nur von Frauen getestet worden. In dem konkreten Fall in Bulgarien gibt es aber diese Vorschrift nicht. Und dann musste dann also die 13-Jährige mit einem männlichen Tester, den sie nicht kannte, auf die Toilette, dort vor seinen Augen eine Urinprobe abgeben. Und das hat sie geschockt. Ja, das wollte sie nicht. Und dann kam sie halt im Nachhinein zu uns. Die Themen werden häufig nicht gesehen im Vorfeld. Und erst wenn das Problem auftaucht, fragen dann die Eltern bei uns nach, ist das eigentlich in Ordnung, ist das okay? Und manche sind so schockiert von diesen Vorgängen, dass sie sagen, das kann ich eigentlich meinem Kind nicht zumuten. Und manche verlassen dann auch tatsächlich den Kader und sagen, unter den Bedingungen mache ich da nicht mit. Aber das sind wenige Fälle und die meisten, glaube ich, fügen sich irgendwie rein und sagen, das scheint dazu zu gehören und dann machen wir halt mit.
Aber ganz kurz dazu, ich hatte den Fall in Deutschland, dass ich einen männlichen Tester hatte, der aber eine Kollegin dabei hatte, wo ich tatsächlich das erste Mal in der Situation war, dass ich gesagt habe, das fand ich nicht fair. Und zwar insofern nicht fair, als dass ich mit der Frau aufs Klo gegangen bin und er so lange in meiner Wohnung machen konnte, was er wollte. Ich konnte es ja nicht kontrollieren, weil ich war ja irgendwie am... Das war tatsächlich der Moment, wo ich das erste Mal bei einer Dopingkontrolle das Gefühl hatte, das ist nicht fair. Mir gegenüber, meiner Privatsphäre gegenüber. Und ich hatte, also meine Kontrolleurin in Anführungszeichen, wir haben im Kreis wird man ja eigentlich immer von der gleichen kontrolliert. Also es gibt dann so einen Kontrolleur, der immer den gleichen Kreis abdeckt. Und die kennt man dann auch irgendwann. Mit der hatte ich auch schon die kuriosesten Situationen. Die saß auch schon beim Abendessen bei mir so. Also es wird dann eigentlich irgendwann immer nett mit den Leuten. Und die hat mir dann auch den Tipp gegeben, das nächste Mal die Person einfach vor die Türe stellen. In dem Moment, wo man die Dopingkontrolle macht, sagen, okay, mache ich. Bitte verlassen Sie so lange meine Wohnung, weil ich das für meine Privatsphäre nicht möchte.
Ja, das ist ein Bereich, wo auch einfach Beratungsbedarf da ist. Ja, das könnte von uns kommen, als Datenschützer, solche Tipps an Athleten. Wie gehe ich mit Kontrolleuren um? Was dürfen die eigentlich, was dürfen die nicht? Das kann ja auch sich länger hinziehen, wenn so ein Kontrolleur kommt. Ja, der kommt morgens um 6 oder um 7 und vielleicht kann man noch nicht zu dem Zeitpunkt eine Urinprobe abgeben. Der muss ja dann dranbleiben, der kann ja nicht einfach gehen und sagen, ich komme morgen wieder, sondern der begleitet dann ja, ja. Und dann fängt der Athlet an, möglichst viel zu trinken, damit es möglichst schnell weitergeht. Aber da braucht man eine Beratung. Das müsste aus meiner Sicht viel stärker noch vom DOSB kommen, dass man klar macht, welche Rechte habt ihr als Sportler, was müsst ihr ertragen und wo könnt ihr auch sagen, also bitte gehst mal vor die Tür, wartest mal eine Viertelstunde und dann geht's weiter. Ja. Ist ein Aufklärungsproblem auch in dem Bereich.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht so, als ob einem jetzt jemand sagt, wie so eine Kontrolle abläuft.
Das stimmt. Also erste Kontrolle tatsächlich. Ich wusste, ich habe natürlich das Privileg gehabt, große Schwester auch immer. Aber ich meine, da kommt dann irgendjemand, ich bin von der NADA, ja, und dann sitzt er da und dann erklärt dir tatsächlich dein Kontrolleur das erste Mal so ein bisschen, auf was du achten könntest. Persönlich wahnsinnig paranoider Mensch. Ich habe, glaube ich, dem mehr misstraut als er mir. Ich fand es sehr unangenehm. Es war sau unangenehme Stimmung. Also man wird ja nie davor, man kommt dann in diesen Testpool rein, aber einem wird nie erklärt, so, ja, okay, wie wird das jetzt ablaufen? So, bestimmt, wenn man im Sport fragt, gibt es bestimmt so Kurse. Ich weiß nicht, ich habe nie so einen gehört oder mitbekommen, aber ja, also tatsächlich, glaube ich, viele, viele Athleten werden da einfach so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen auch. Ja.
Alle Athleten? Also es ist ja nicht so, als ob jemand...
In der Leichtathletik nicht.
Ja, okay, ja, das weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht so, als ob jetzt dein Bundeskader zu dir herkommt und sagt, so, ab jetzt bist du in dem Pool, so, dann kommen die Dopingkontrolleure, dann passiert das. Ich glaube, bis zum Ende, keine Ahnung, ist es halt irgendwie, ja, bevor du irgendwie da dieses Zeug anfasst, musst du Hände waschen, aber bitte ohne Seife und bitte ohne nichts. So, ich habe das, glaube ich, bis zum Ende meiner Karriere vergessen, jedes Mal. So, dann kommt es immer, ja, bitte noch Hände waschen. Ah ja, stimmt, alles klar. Und dann geht's ja los, so Hände waschen, ja, okay, alles klar. Aber nimmst du jetzt das alte Handtuch oder nimmst du ein neues Handtuch? Weil was ist, wenn in dem alten Handtuch irgendwas drin ist und du das dann irgendwie in die Probe so...
Es ist halt dieses Absurde an dieser ganzen Struktur, ist ja dieses gegenseitige Misstrauen, weil man würde ja meinen, okay, Anti-Doping ist für mich als Athlet. Das heißt, ja, ich profitiere hiervon. Also würde man ja meinen, okay, erstmal, natürlich ist es eine gute Stimmung, so, ich werde getestet, ich nehme ja nichts, aber okay, versteht man auch, der Kontrolleur erstmal muss ein bisschen misstrauisch sein, weil letztlich kontrolliert er ja dich auf verbotene Substanzen. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass zumindest mir ging es immer so, ich dem System nicht vertraue. Das heißt, ich habe dann dem Kontrolleur auch nicht vertraut. Und dann sitzen auf einmal zwei Menschen in einem Raum und kontrollieren, also man macht eine Dopingkontrolle und es herrscht allgemeines Misstrauen. Wer macht jetzt was? Er passt auf, dass ich nicht irgendwie da ihn vor Apple bei der Urinabgabe so, ich passe auf, dass er ja nicht meine Flaschen anfasst und dass ich das nachher richtig zumache. Und dann greift das am Ende auch noch an, wenn es schon zu ist und kontrolliert, dann überprüfe ich bei ihm. Sehr, sehr unangenehme Stimmung, so kam es mir immer vor, bis man mal einen Kontrolleur ein bisschen besser kannte, dann hat man gemerkt, okay, der will mir nichts Böses, so, der will tatsächlich was Gutes für mich. Ja, das ist dieses allgemeine, dieses gegenseitige Misstrauen ist schon doch unangenehm.
Einfach, ja. Ja. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden noch keine Urinprobe miterlebt haben.
Ach so.
Könnt ihr das gerade nochmal erklären, wie das konkret abläuft?
Ja, also, wie gesagt, es klingelt jemand und dann muss man erstmal alles Mögliche ausfüllen, auch angeben, was man an Nahrungsergänzungsmitteln bis zu Nasenspray eigentlich in den letzten 10, eine Woche, irgendwie so ein Zeitraum, ich glaube eine Woche ungefähr, eingenommen hat. Dann muss man das alles eintragen. Und dann kann man sich einen Becher aussuchen. Also sie hat so eine Tasche dabei und da kann man sich also einen Becher aussuchen und der ist vakuumverpackt. Da muss man selber kontrollieren, ist die Verpackung beschädigt, sind irgendwo Löcher drin, kann irgendwo was dazugekommen sein, und man nimmt sich so ein, das ist so eine Kiste, Pappkiste, wo zwei Flaschen drin sind. Also es ist nicht Glas, aber es ist so hart, Kunststoff, was auch immer, weiß ich nicht. Eine A- und eine B-Probe, also eine sozusagen, die wirklich ausgewertet wird, und die B-Probe wird nur dann ausgewertet, wenn was ist. Na, und dann geht man aufs Klo, pinkelt in den Becher, so wie man das halt bei einem Arzt auch macht, wenn man so irgendwelche Untersuchungen hat.
Ist dann der Kontrolleur dabei?
Der Kontrolleur ist dabei,
genau. Jemand dir zuschaut. Und worauf achtet der?
Dass ich nicht zum Beispiel schon eine abgefüllte Probe habe, die ich dann nehme, um das einzufüllen, oder weiß ich nicht, es gab anscheinend schon Vorfälle, dass Leute aus einem Katheter gepinkelt haben oder dass...
Die klassischen Fälle, die man halt so aus dem Polizeibusiness, glaube ich, so kennt, wenn Drogenkontrollen gemacht werden im Verkehr, dass jemand dann irgendwie ein kleines Schläuchle neben dem Pimmel hat und dann da so ein bisschen da rauslaufen lässt oder so, ich weiß nicht, auf sowas achtet er, ist immer ein bisschen...
Ja. Aber das ist wahrscheinlich genau dieses Misstrauen, das Sie beschrieben haben, ja, dass man in so einer Situation ist, wo man eigentlich sich vorstellt, naja, beim Drogenjunkie vielleicht macht die Polizei das so, aber eigentlich ist man ja nur Athlet.
Ja, das ist halt die Frage so, also es ist ja schon logisch, dass Sie, also logisch nicht, aber kommt vielleicht Berufsrisiko, dass Sie mir jetzt misstrauen, so sage ich mal. Ja. Naja, und dann, wenn das alles fertig ist, dann muss ich diese Fläschchen befüllen, also der Dopingkontrolleur fasst eigentlich nichts von dem an, was ich tue. Das heißt, ich befülle diese Fläschchen, da gibt es so Markierungen, bis wo man das auffüllen muss, und man muss mindestens, glaube ich, 180 Milliliter, muss den Becher halt voll machen. Weil wenn man ihn nicht voll macht, muss man auch dazu sagen, muss man noch mal ein zweites Mal pinkeln, also dann wird das so zwischenversiegelt und so, ganz kompliziert. Und dann füllt man diese Fläschchen und der Dopingkontrolleur kontrolliert dann eigentlich nur, ob die Dichte vom Urin stimmt, weil die muss auch eine bestimmte... Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn der Kontrolleur da ist und ich trinke auf einmal ein Liter Wasser, weil dann ist die Probe am Ende zu dünn, dann kann man die auch nicht verwenden. Und wenn das dann alles zu ist, kontrolliert der Kontrolleur sozusagen nur, ob die Flaschen wirklich zu sind. Dann wird das also alles wieder in diese Pappschachtel zurückgesteckt und die Nummer, also es hat alles eine Codenummer sozusagen, die wird dann im System auch vermerkt und... Da kriegt man dann auch so einen Bestätigungslink eigentlich, dass man weiß, okay, die Probe ist jetzt abgegeben. Und dann nehmen die Probe mit und ich glaube, für Deutschland ist das Labor in Köln, wenn ich das richtig weiß. Da werden dann die Proben hingeschickt und analysiert und im Normalfall, wenn nichts ist, hört man nichts mehr davon. Also dann verschwindet es so im Nirvana. Wenn man was hört, ist schlecht, weil dann steht eigentlich gleich die Kripo da. Ja, also da kriegt man auch keine Warnung oder so, sondern da steht dann die Kripo vor der Tür, wenn die Probe denn positiv war. Genau.
Ja, super, vielen Dank für die offenen Worte. Ja, ich komme zum nächsten Thema. Robert, du hast auch schon angeschnitten, Einwilligungserklärungen innerhalb von Vereinbarungen. Robert, du wärst kein richtiger Baumann, wenn du alles ungesehen unterschreiben würdest. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man manchmal... einfach sagst, nee, das unterschreibe ich nicht.
Ich hab das tatsächlich mal gemacht. War eine trotzige Phase, gedacht, geil, jetzt frage ich mal, was sie sagen, wenn ich denen sage, was passiert eigentlich, wenn ich das hier nicht unterschreibe? Wir haben hingegangen, was passiert, wenn ich ja nicht unterschreibe? Und irgendwie, ich dachte so, ja, kam jetzt ein bisschen witzig. Dachte, ist eigentlich ein ganz lustiger Gag an der Stelle, weil irgendwie dachte ich ja eh, ich muss es eh unterschreiben, aber ich dachte so, vielleicht kommt was cool. Habe ich in eiserne Gesichter gestarrt, die haben gesagt, ja, dann läufst du nicht, passt. Dann bin ich da wieder langsam zurückgetrottet. Ich glaube, das war mal irgendwann bei der sportmedizinischen Untersuchung. Und da habe es halt unterschrieben und mir auch gedacht, ja, okay, ich meine, können wir ja wenigstens mal drüber reden, über das ganze Thema, weil man echt, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein frage ich mich, hätte ich mal ein bisschen länger nachhaken müssen, war man vielleicht auch noch zu jung damals. Aber ja, man unterschreibt unzählige Schriftstücke. Wahrscheinlich 90% davon habe ich nicht einmal durchgelesen, weil es eigentlich eh... Das heißt, ja, irgendwie klar so, ich möchte Leistungssport betreiben, ich möchte international starten, also unterschreibe ich das jetzt. Ja. Ist Teil des Business. Und so geht man so ein bisschen in die Jahre und hat dann ja, einige Unterschriften. Nicht mal genau weiß, um was es da ging, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Herr Dr. Brink, eine Frage an Sie. Nach Auffassung vom DOSB liegt es letztendlich am mündigen Sportler, ob er diese Vereinbarung unterschreibt oder nicht. Stimmen Sie dieser Aussage zu?
Ja, es wäre schön, wenn es darum ginge, sozusagen ein mündiges Gegenüber zu haben, das dann entscheidet, was es möchte und was es nicht möchte. Was die Sportler unterschreiben, ist sehr umfangreich und würde jenseits des Anti-Doping-Kampfs von uns Datenschützern niemals akzeptiert werden. Genauso wie wir niemals akzeptieren würden, dass Menschen, gegen die kein Straftatverdacht besteht und wo wirklich gravierende Vorwürfe sind, zum Beispiel eine Urinprobe abgeben müssen oder sich in irgendeiner Form überwachen lassen müsste, was die Aufenthaltsorte angeht. Das heißt, es ist schon ein sehr spezielles Gebiet. Wir haben auch als Datenschützer kapiert, dass es notwendig sein kann im Anti-Doping-Kampf, aber es ist schon wirklich ein ganz besonderes Niveau, um das es geht. Worin willigen die Sportler ein? Zunächst mal, dass zum Beispiel ihre Aufenthaltsdaten aufgenommen werden und auch vorgehalten werden, und zwar auch international dann abrufbar sind. Da interessieren wir uns als Datenschützer dafür, weil das ADEMS-System schon mehrfach gehackt wurde, also tatsächlich Gruppen es geschafft haben, dort in die in Kanada auf dem Server liegenden Daten einzugreifen, und auch das wurde schon eingesetzt, um Sportler zum Beispiel unter Druck zu setzen oder ihren Ruf zu schädigen, ja, dass dann auf einmal Nachrichten an Sportjournalisten rausgegeben wurde, der und der Sportler hat sich auffällig verhalten in dem und dem Bereich. Und da war es offensichtlich so, dass die Daten halt auf diesem ADEMS-Server nicht so sicher waren, dass sie tatsächlich nur für Anti-Doping-Zwecke gebraucht wurden. Also man willigt in dieses System ein. Man willigt übrigens auch ein, dass man sich bestimmten Regeln unterwirft. Das nennt sich dann Athletenvereinbarung, wo gesagt wird, okay, der DOSB macht einiges für euch. Also zum Beispiel medizinische Betreuung spielt da eine große Rolle, wo der DSB mitreden will, aber auch bis hin in andere Freiheitsrechte, ja, wo es darum geht, wie äußere ich mich politisch, was sage ich nicht, oder auch Fragen, die die eigene wirtschaftliche Situation betreffen. Ja, also dass ich zum Beispiel einwillige, dass bei Wettkämpfen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, bestimmte Berater oder auch bestimmte persönliche Trainer nicht anwesend sind, aber andere anwesend sind. Also da geht es, wir reden ja von Profisport, also auch davon, dass da jemand seinen Beruf ausübt, dass man unterschreibt, dass man damit einverstanden ist, dass man diesen Beruf, jedenfalls im Kontext von großen Spielen, nicht mehr so ausübt, wie man ihn eigentlich ausüben möchte. Also schon wirklich sehr intensive Eingriffe auch in Bürgerrechte, ja, in Meinungsfreiheit, in Berufsfreiheit und natürlich auch in Datenschutzrechte, Gesundheitsdaten, die eine Rolle spielen, die man preisgibt. Also eine Konstellation, wo wir als Datenschützer eigentlich davor stehen und sagen, das ist verkehrte Welt. Das verstehen wir nicht so ohne weiteres. Ja, da verstehen wir nicht, warum man das eigentlich mit sich machen lässt.
Jackie, Frage an Sie. In der Athletenvereinbarung steht auch, dass ein Athlet verpflichtet ist, die Ärzte von Team Deutschland über auftretende Verletzungen oder Krankheiten unverzüglich zu informieren und grundsätzlich von ihnen auch zu behandeln lassen, die Verletzungen. Wie ist das damals gewesen in Rio 2016? Haben Sie da Erfahrung gemacht? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man sich nicht von jedem Arzt behandeln lassen möchte.
Ja, also es ist so, man muss sich ein bisschen vor Augen führen, dass man um den halben Globus fliegt und man eigentlich, ich sag mal, das Gute daran ist, dass man überhaupt Ärzte dabei hat, weil also ich würde jetzt nicht in Rio da zu einem Arzt gehen und mich von diesem Arzt anschauen lassen, sondern ich habe Sportmediziner, wo ich das Glück habe, dass auch immer welche von Tübingen eigentlich mitfahren. Das heißt, ich kenne die persönlich auch irgendwie sehr gut und auch die Physios, die dabei sind, sind in der Regel immer die gleichen oder ähnliche. Das heißt, man kennt die über die Jahre, das ist irgendwann dann wie so ein Zweitphysio, die sind oft auch bei deutschen Meisterschaften im Einsatz oder bei Trainingslagern, auf denen man ist. Oder eben immer bei den Meisterschaften, bei den großen internationalen, trifft man immer wieder die gleichen Ärzte, immer wieder die gleichen Physios. Und da muss ich sagen, also dann lasse ich mich lieber von denen von Team Deutschland behandeln, als vor Ort zu irgendeinem Arzt zu gehen. Und ich lege mir das jetzt so aus, also unverzüglich über Verletzungen informieren. Wenn jetzt mein Fuß ein bisschen wehtut, dann sehe ich das noch nicht zwingend notwendig, den Arzt zu informieren, dass mir mein Fuß wehtut. Ich glaube, da geht es wirklich darum, okay, was passiert, wenn ich mich im Training, wenn ich mir einen Muskelfaserriss zuziehe? dann bin ich ja eigentlich froh, wenn medizinische Betreuung, wo man sagen muss, aus dem Land Deutschland, wo wir wissen, dass es einen hohen medizinischen Standard gibt, dass die vor Ort sind und dass die mir helfen können. Da bin ich nicht so böse. Aber tatsächlich, also was ich dann viel schlimmer finde, ist zum Beispiel die Geschichte mit, wir durften im Olympischen Dorf nur die Adidas-Schuhe tragen, weil das so auch in der Athletenvereinbarung steht. Das Problem ist, du sollst eigentlich auf maximalem Niveau performen und hast Schuhe an, die du noch nie getragen hast. Und die bei 50% der Athleten zu Achillessehnenproblemen geführt haben. Das ging so weit, dass uns dann angedroht wurde, also den Nächsten, den wir erwischen mit irgendwelchen anderen Schuhen, kriegt halt Strafzahlungen. Da war es aber so, dass es so vielen Athleten so ging, dass dann am Ende war ja, zieht Schuhe an, egal, wurscht, ist egal. Aber wenn es nur einem Athleten so geht, dann kann der gar nichts machen.
Ich meine, mal Achillessehnenprobleme hin und her. Ich meine, es ist schon auch ein Problem, wenn man im professionellen Leistungssport tätig ist und man sein gesamtes Geld über Sponsoring-Verträge eigentlich verdient und vielleicht Prämien oder Rennprämien und so. Und ich fahre auf die höchste Ebene mit maximaler medialer Präsenz und mir wird eigentlich knebelhaft verboten, meinen Sponsor zu tragen. Ich meine, es ist ja auch, klar stoßen da viele Interessen dagegen, aber letztlich nimmt man mir ja meine gesamte Grundlage für meinen Beruf, also finanziell, für meine finanziellen Einnahmen. Ich war nie bei Olympia, aber fand ich immer ein Problem, habe ich mir immer gedacht, als junger Athlet, wenn ich da hinfahre, werde ich groß rebellieren, werde ich nur Balance tragen, aber...
Machst du aber dann trotzdem nicht. Also in dem Moment machst du es nicht. Es war auch immer klar, im Stadion, niemand darf sehen, dass ich Puma-Socken anhab. Was habe ich gemacht? Also nicht mal so Sneaker-Socken. Was habe ich gemacht? Ich habe mir bei H&M, weil ich die Nike-Socken nicht tragen wollte, weil die Nike-Socken immer hoch waren und oben den Nike-Swoosh drauf hatten, ich sagte, nee, ziehe ich nicht an, bin ich zu H&M gegangen und habe mir No-Name-Socken gekauft. Das war die höchste Form des Protests, die ich mir zugetraut habe. Weil ich gedacht habe, nee, also auf den Quatsch lasse ich mich nicht ein, wenn nachher irgendwer kommt und sagt, aber die Jackie hatte Puma-Socken an.
Ja, da sieht man ja die Absurdität von dem
Ganzen. Aber das ist, also es ist wirklich einfach absurd. Und es ist ja nicht mal, ja, jede Form von politischer Äußerung, ob das jetzt die Black Fist ist, ob das eigentlich ein Regenbogen-Banner von Manuel Neuer ist. Es ist anscheinend alles verboten und es ist anscheinend alles nicht das, was das System Sport wieder will. Es will nicht, dass die Athleten eine Nachricht senden.
Es will halt nicht, dass die Athleten... Systemsport möchte keinen mündigen Athleten. Genau. Das ist eigentlich das, was sie wollen.
Sie wollen Leistung, aber bitte niemanden, der sagt, wir haben eine politische Meinung.
Weil in dem Moment, wo du zu groß wirst, wirst du eine Gefahr.
Genau.
Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen zum Gesundheitsmanagement. Mhm. Robert, bei dir, du hast mir gerade vorher erzählt, dass du gerade wieder im Wiederaufbau bist. Also laut Athletenvereinbarung müsste es eigentlich so sein, dass der DOSB komplett darüber Bescheid weiß, was dein Gesundheitszustand angeht, wie eben deine jetzigen medizinischen Werte sind. Also von dem her, ist das ein Problem für dich? Oder?
Hey, ich meine... In dem hypothetischen Fall, dass der DOSB das alles wüsste, kann ich jetzt mit Gewissheit sagen, so er weiß, hat auch keine Ahnung, weil ich habe selber gerade keine Ahnung, was mit meinem Fuß kaputt ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, in dem Bereich, also diese jährliche medizinische, sportmedizinische Untersuchung, auf jeden Fall, das fährt man leichtlich immer nach Leipzig ans IAT, habe ich schon immer gesagt, größte Datensammlerei, die ich in meinem Leben je gefunden habe. War irgendwie erschreckend. Je alle möglichen Daten nehmen die auf und ich weiß immer gar nicht genau warum, weil mir bringt es auf jeden Fall nichts. Aber ja, muss man halt machen. Okay, so machen wir es halt dann. Hat man seit 30 Jahren, machen wir das so, also macht man es so weiter. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, was da der Nutzen immer dafür ist, dass irgendwelche Leute eine Doktorarbeit anschreiben können mit meinen Daten. Aber wenn ich jetzt das mit dem Fuß, dann mache ich das ja meistens eher privat. Weil möchte ich zu Spezialisten gehen, die ich mir aussuche, vielleicht übermittelt der OSB mich an jemanden, bin ich sehr dankbar, also dass ich die Möglichkeit habe, dieses System zu nutzen. Aber letztlich würde ich meinen, wäre ich jetzt echt überrascht, wenn die Daten dann, die ja doch eher in einem privaten Raum sind, so, da unterschreibe ich normal, wie jeder, der zum Arzt geht, irgendeine Datenerklärung, aber da unterschreibe ich nichts mehr Sportsystemrelevantes. Dann würde ich meinen, dass die Daten mir selber anvertraut bleiben. Wobei es auch da im Sport immer wieder Versuche gibt,
Kleines Beispiel, gibt es jetzt diese Plattform Athleten Monitoring, heißt es, wurde jetzt eingeführt, ne, Leichtathletik. Schreiben mir jeden Tag 2 Mails, wo ich aufgefordert bin, jeden Tag meine körperlich-physische Beschaffenheit quasi anzugeben auf einer Skala, wie es mir gerade so geht, und meine gesamten medizinischen Daten hochzuladen. Dann sind die da gesammelt in einem Pool, sei ganz toll, wird einem immer verkauft, sei ganz toll, hat man das gesammelt, weiß man wann, wo, was war. Der Bundestrainer kann relativ früh dir irgendwie die Möglichkeit geben, medizinische Experten aufzusuchen und so weiter. Irgendwie so eine medizinische Datenpool ist das eigentlich, wo ich jeden Tag aufgefordert bin, meine körperliche Verfassung anzugeben. So Dinge gibt es eben im Sport auch, und die werden, wie ich finde, erschreckend oft genutzt auch einfach. Und immer wieder merkt man dann auch, dass aus Gründen, die mir manchmal auch unerklärlich sind, Bundestrainer und Verbände das sehr, sehr als sehr, sehr wichtig empfinden. Persönlich glaube ich, dass es da auch immer wieder um finanzielle Mittel geht, die daran hängen, dass sowas genutzt wird. Kommt immer wieder auch das Argument in den Raum, ja, wenn du Athletenmonitoring nicht mehr verwendest, ja, dann fliegst du halt aus dem Kader. Und mit so Argumenten kann man natürlich einem jungen Menschen extrem viel Druck ausüben, weil wenn ich aus dem Kader fliege, fliege ich aus der Sporthilfe, dann fliege ich aus der finanziellen Förderung, dann verdiene ich mit der Leichtathletik auf einmal gar nichts mehr.
Aber das sind auch genau die Fälle, die wir dann sehen, wo es zu Konflikten kommt. Ja, wenn der Athlet der Auffassung ist, er ist gut medizinisch betreut, er hat einen Arzt, eine Ärztin seines Vertrauens, man geht gemeinsam einen Weg. Und dann sind Ärzte von Seiten des DSB der Auffassung, dass entweder falsch behandelt wird oder dass zum Beispiel bestimmte Athleten noch krank sind, wo der persönliche Arzt sagt, nee, das geht. Ja? Und das sind die Fälle, wo die Konflikte auftreten. Und dann gibt es Sportlerinnen und Sportler, die sagen, okay, mein Vertrauensverhältnis zu externen Ärzten ist nicht da. Ich will eigentlich auch nicht, dass die meine Daten haben. Ich will auch nicht, dass die irgendwelche Äußerungen über mich treffen, irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich habe meinen Arzt und ich komme klar. Ja? Und da ist es sehr, sehr schwer für den einzelnen Athleten sozusagen zu verteidigen, seine Position zu verteidigen und klarzumachen, meine Gesundheit ist mein Ding, ja, und ich wähle die Ärzte aus, zu denen ich Vertrauen habe. Und es mag ja sein, dass es sozusagen offizielle Ärzte gibt, die das anders sehen, aber letztlich möchte ich das selber entscheiden. Und da gibt es Konflikte, und da tatsächlich wird auch wieder, wir sind ja beim Thema, was wird alles unterschrieben, ja, da werden eben auch von vielen Athleten Erklärungen verlangt, die unterm Strich einfach bedeuten, dass sie nicht mehr selbst entscheiden können.
Herr Dr. Brink, eine ganz kurze Frage. Wieso haben wir Datenschützer eigentlich immer Probleme, wenn es um Gesundheitsdaten geht? Weil eigentlich ist es doch eine First-Class-Behandlung, wo der den Athleten zugutekommt.
Ja, wir Datenschützer schützen ja sozusagen alle Daten. Die müssen nur persönlich sein. Also wenn eine bestimmte Information mit einer bestimmten Person verbunden werden kann, dann ist es geschützt. Und das kann auch ein Allerweltsdatum sein, das kann auch im Telefonbuch oder im Internet stehen, es ist trotzdem geschützt. Es gibt aber bestimmte Daten, von denen ist klar, wenn die jemand hat, dann kann der richtig Macht ausüben, dann kann er manipulieren, dann kann er unter Druck setzen. Und dazu gehören zum Beispiel die Gesundheitsdaten. Das ist eine eigene Kategorie, in der Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 gilt, sind das die sogenannten Artikel 9 Daten. Dazu gehören zum Beispiel Daten zur Religion, zur Gesundheit, zur Gewerkschaftszugehörigkeit, zur politischen Meinung. Also all die Informationen, mit denen man Menschen diskriminieren kann oder eben auch unter Druck setzen kann, manipulieren kann. Und deswegen sind die so wichtig, für einen, die selbst zu wissen. Also Gesundheitsdaten sind zum Beispiel extrem wichtig in dem Moment, wo ich versuche, irgendwo eine Arbeitsstelle zu bekommen. Wenn mein zukünftiger Chef sich informieren kann, der hat schon bestimmte Erkrankungen gehabt oder der hat zum Beispiel eine bestimmte genetische Veranlagung, dann wird die Schwierigkeiten haben, den Job zu kriegen. Und deswegen schützen wir die so besonders. Das Recht ist da ganz strikt und sagt, im Prinzip sind das Tabudaten, da kommt keiner ran, die darf keiner haben. Es sei denn, mit der ausdrücklichen Einwilligung des Betroffenen. Und genau da sind wir. Ja. Athleten geben in dem Kontext halt Erklärungen ab, wo sie sagen, ja, ich bin doch damit einverstanden, dass auch andere mit diesen Daten umgehen dürfen. Vielleicht auch Ärzte, die ich nicht kenne, vielleicht auch Ärzte, die gar nicht mein Vertrauen haben. Und dann stellt sich sofort wieder die Frage, ja, ist das eigentlich wirklich freiwillig? Und über die Antwort darauf haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen. Das ist halt eng.
Da hätte ich auch, wenn ich bis mir zuschreibe, auch eine Frage an Sie, auch an der Stelle, weil Sie auch immer wieder gesagt haben, jetzt die Datenschützer, ja, da werden wir hellhörig, ja, da
ist ziemlich problematisch hier, was für Daten im Sport alle preisgegeben werden, dann stellt sich schon auch als Athlet, ich meine, habe ich mir auch oft gestellt, die Frage, ja, was sind denn meine Alternativen? Ich meine, im Prinzip, man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, ich gebe diese Erklärung ab, eigentlich ist die überhaupt gar nicht freiwillig. Ja. Ich bin eigentlich gezwungen, diese Erklärung abzugeben. Meine einzigste Alternative ist, letztlich Leistungssport im professionellen Bereich aufzugeben.
So ist es. Und deswegen argumentieren wir Datenschützer, die Einwilligungen, die dort abgegeben werden, in Bezug auf Gesundheitsdaten, in Bezug auf Athletenvereinbarungen, die sind alle unwirksam. Die sind unwirksam, die sind rechtlich nicht verbindlich, weil sie nicht freiwillig abgegeben wurden. Und dann stellen wir als Datenschützer die Frage an die NADA, an DOSB, okay, wenn ihr nicht die Einwilligung als Grundlage habt, was habt ihr denn dann? Warum macht ihr das denn? Warum dürft ihr das überhaupt noch? Und genau an der Stelle sind wir an einem Punkt, der ganz schwierig ist. Es gibt keine anderen wirksamen Grundlagen außer der Einwilligung. Und der Effekt wäre jetzt, dass wir als Datenschützer zum Beispiel dem DOSB untersagen müssten, überhaupt mit Sportlerdaten umzugehen. Was wiederum bedeuten würde, das Anti-Doping-System funktioniert in Deutschland nicht mehr. Was wiederum bedeuten würde, internationale Sportkämpfe für deutsche Sportler sind praktisch ausgeschlossen. Nämlich wenn man kein funktionierendes Anti-Doping-System im Land hat, darf man an Wettkämpfen nicht teilnehmen. Also wir sind da in der Zwickmühle drin. Und das Schwierige daran ist, der DOSB und viele Verbände, die wissen das genau. Die wissen genau, dass es eine Zwickmühle ist für die Sportler. Erstens, wenn sie nicht unterschreiben, kriegen sie keine Sportförderung mehr. Und zweitens, wenn sie sich wehren, fliegen sie aus Wettkämpfen raus. Und das ist eine hoch unfaire Situation. Wir reden seit 2012 wirklich sehr intensiv, auch öffentlich darüber. Wir haben schon mehrfach Anhörungen im Deutschen Bundestag zum Beispiel gemacht zu dem Thema. Es wissen alle Bescheid, dass das kein stimmiges System ist, dass das nicht überzeugend ist, dass das nicht fair ist. Ja? Und trotzdem ist das Interesse daran, irgendwas zu ändern, äußerst gering, weil es so gut funktioniert. Es gibt einen Punkt, ist ja frustrierend, ist ja nur wirklich keine schöne Situation. Es gibt einen Punkt, an dem könnte sich was ändern. Und zwar fangen die Sportlerinnen und Sportler immer besser an, sich zu organisieren. Es gibt Athletenvereinigungen, die praktisch so eine Art Gewerkschaft sind, die jetzt immer stärker werden, die auch sozusagen die Verbände verlassen. Früher gab es beim DOSB zum Beispiel immer einen Athletensprecher, die aber dort sehr intensiv in das System DOSB integriert waren und auch nicht das Vertrauen von allen Sportlern hatten, sage ich mal vorsichtig. Jetzt gibt es auch externe Vereinigungen, Athletenvereinigungen, die wie eine Gewerkschaft sich für die Rechte der Sportlerinnen und Sportler stark machen. Und das könnte was ändern. Das könnte nämlich dafür sorgen, dass nicht der einzelne Sportler sich mehr wehren muss und nicht der einzelne Sportler Gefahr läuft oder die Gefahr eingehen muss, wenn ich mich wehre, fliege ich aus den Wettkämpfen raus, sondern jetzt haben wir eine Institution, die sich tatsächlich kümmern kann und auch Druck von den einzelnen Sportlern nehmen kann. Ist eine gute Entwicklung, wie ich finde. Und ich glaube, wenn das weiter gestärkt wird und wenn die Sportlerinnen und Sportler noch selbstbewusster werden und sagen, nein, ich will meine Ärzte haben, nein, ich will auch mein eigenes Marketingkonzept haben und ich will auch meine Meinung sagen können, dass man sowas über eine Gewerkschaft, über eine Sportlervereinigung wirklich besser steuern könnte.
Ja, super. Also, wir kommen jetzt einfach zu einem anderen Thema, Thema Freiheitsrechte. Da möchte ich die Geschichte aufgreifen von Ihnen, Jackie, wo Sie gerade mit den Schuhen erzählt haben. Da gibt es übrigens auch eine andere nette Anekdote, und zwar aus dem Jahr 1960. Betrifft den Armin Harry, Goldmedaillengewinner über 100 Meter, im 100-Meter-Lauf 10,0 Sekunden. Der hat sich nämlich erlaubt, im 100-Meter-Lauf hat er von einer Ausrüsterfirma die Schuhe getragen und bei der Siegerehrung dann von einem anderen Ausrichter oder vom anderen Hersteller. Somit hat er nämlich zwei Prämien kassiert. Aber das hat man wahrscheinlich dann versucht zu unterbinden, und weil in der Athletenvereinbarung steht nicht explizit drin, dass eben der Athlet des Teil Deutschlands oder Team Deutschlands sich zum einen einzufügen hat und dass der Sportler vor allem weisungsgebunden ist gegenüber der Mannschaftsleitung, und er hat auch zu gehorchen, wenn es um Maßnahmen und Anordnungen geht. Also von dem her könnte man, ich denke, sehr militärisch strukturiert das Ganze.
Ja, also um das Beispiel von den Schuhen aufzugreifen, ja, das steht so in der Vereinbarung. Ja, sie haben versucht, das durchzusetzen, aber es war ein bisschen Fass ohne Boden. Also es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass die Leute dann einfach ihre Schuhe angezogen haben, weil sie gesagt haben, naja, ihr wollt, dass ich Leistung erbringe, aber ich habe Schmerzen in den Schuhen, die ihr mir gebt, also trage ich die Schuhe nicht mehr. Ich glaube, dahinter war, dass wir wirklich einen Grund hatten, warum wir das nicht gemacht haben. Aber es ist auch so ein bisschen, also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass da einer an der Türe steht von dem Hochhaus, in dem man wohnt, wo, keine Ahnung, mehrere hundert Athleten und Trainer und Betreuer drin sitzen und alle kontrollieren, ob sie jetzt die richtigen Schuhe anhaben. Und bitte noch die richtige Hose und das richtige T-Shirt. Und es steht so drin und ja, man wird darauf angesprochen, wenn man sich nicht daran hält. Aber unterm Strich haben die Leute, die einen ansprechen, oft auch nicht die Macht zu sagen, okay, das ist die Konsequenz daraus. Das heißt, man muss ein bisschen als Athlet dann in dem Moment den Mut haben zu sagen, tut mir nicht gut, mache ich nicht. Ist nicht so ganz einfach, war für mich damals auch nicht so einfach. Ich habe es dann gemacht, als tatsächlich die Sprinter bei uns angefangen haben oder eine Sprinterin, die gesagt hat, sie zieht die Schuhe nicht mehr an. Die auch tatsächlich mit Drohungen, also Gelddrohungen sozusagen, dann konfrontiert wurde. Und daraufhin habe ich dann auch gesagt, okay, wenn du die nicht anziehst, ziehe ich sie auch nicht mehr an. So, fertig. Ich glaube, man muss dann ein bisschen so, ich sag mal, Mut zur Lücke haben. Dass wir das unterschreiben, ist natürlich auch wieder nicht fair und nicht freiwillig und nicht gerechtfertigt irgendwo. Aber ich glaube, zu dem Thema wurde jetzt ausgiebig was gesagt. Ich glaube, man muss das nur in Relativität zur Realität dann sehen, weil, ja, wie gesagt, da steht kein Militär-Oberleutnant da, der dir dann die Pistole auf die Brust drückt, wenn du nicht die richtigen Schuhe anhast.
Was ganz Besonderes diesmal, und zwar, es gibt einen sogenannten Integritätscheck. Und zwar, der Athlet soll komplett durchleuchtet werden auf seine Integrität. Herr Dr. Brink, können Sie das ein bisschen erklären vielleicht? Oder ja, haben Sie damit schon mal was zu tun gehabt?
Ja, diese Idee vom Integritätscheck, da können wir gut an das anknüpfen, was wir vorhin schon gehört haben, dass man sich da eigentlich in einer Situation des Misstrauens befindet. Grundsätzlich ist ja gerade der Anti-Doping-Kampf etwas, was für die Sportler gemacht wird. Für die Fairness, dass man mit seiner Leistung durchkommt und nicht betrogen wird von anderen. In der Situation des Anti-Doping-Kampfs konkret dreht sich das Ganze aber und auf einmal laufen alle so ein bisschen rum wie Verdächtige. Als hätte man konkret Befürchtung, dass eine bestimmte Person, von der man eigentlich nichts weiß, gegen die Regeln verstoßen würde. Das wird jetzt ausgeweitet. Wir kennen das als Datenschützer sehr gut. Es gibt so eine Sicherheitsspirale, wenn man einmal auf dem Thema Sicherheit unterwegs ist. Wir kennen das aus der Innenpolitik mit Staatstrojanern und Vorratsdatenspeicherung. Wenn man in dieser Logik, dieser Sicherheitslogik mal drin ist, dann entwickelt sich das immer weiter. Dann will man immer mehr, wissen und alles noch sicherer machen. Beim Integritätscheck geht es darum, rauszubekommen, durch so eine Art Background-Check, ob der Sportler zum Beispiel nicht nur gegen die Anti-Doping-Regeln verstößt, sondern auch gegen Regeln der Fairness im Umgang miteinander, vielleicht auch gegen die Regeln, was Wettmanipulationen angeht. Und dazu werden inzwischen eigene Firmen eingesetzt. Eine Firma ist Sportradar, die in der Schweiz sitzt, die nichts anderes machen als Athleten, die an bestimmten Wettkämpfen teilnehmen sollen, zu durchleuchten und mal zu gucken, was man über die findet. Also das, was normalerweise Ermittlungsbehörden machen, macht man mit Sportlern, indem man guckt, zum Beispiel Social-Media-Kontrolle, man versucht rauszubekommen, was für Kontakte bestehen denn da. Gibt es da möglicherweise zum Beispiel Kontakte in Richtung Wettmafia oder in Richtung sonstiger Sportmanipulation? Auch wieder eine Entwicklung, die ganz ähnlich ist oder die man sonst nur kennt, aus dem kriminellen Umfeld, ja, bevor also die Polizei anfängt, mal so einen Background-Check zu machen, muss schon ziemlich viel passieren. Die Sportler unterschreiben das, dass sie einverstanden sind, dass sie durchleuchtet werden, ob sie sich auch ansonsten an die Regeln des Sports halten. Und das wird immer weiter professionalisiert, in dem Fall mit Firmen, die wie Sportradar dann in der Schweiz oder sonst wo sitzen, wo wir als Datenschützer große Schwierigkeiten haben, da rein zu regulieren. Wir haben auch da in der vergangenen Zeit immer wieder Bemühungen unternommen. stehen jetzt gerade mit Sportler da wieder in Verbindung, die uns Informationen geben über das, was sie über Sportler sammeln. Das Beste, was man Sportlern in dem Bereich raten kann, ist, einfach mal zu fragen. Einfach zu fragen, also zum Beispiel die NADA zu fragen oder den DOSB zu fragen, was wisst ihr eigentlich über mich? Das ist ein Auskunftsanspruch, den hat jeder, das ist ein datenschutzrechtlicher Anspruch, das ist ein Bürgerrecht. Jeder Bürger darf alle Unternehmen, alle staatlichen Stellen, alle anderen Bürger fragen, was weißt du über mich? Was hast du an Informationen über mich gesammelt? Und das raten wir den Sportlern, das haben wir auch schon durchgefochten in einzelnen Fällen, dass in den Bereichen dann zum Beispiel die NADA offenlegen muss, ja, wir hatten dich dann und dann auf dem Kieker, wir haben gedacht, du würdest betrügen und haben deswegen zum Beispiel bestimmte Ermittlungsmaßnahmen ergriffen, um rauszubekommen, ob du im Trainingslager betrogen hast oder ob du Kontakte zur Wettmafia hast. Alleine diese Informationen mal zu bekommen, ist sehr wichtig, damit der einzelne Sportler sich darüber im Klaren wird, hoppla, da findet ja sehr viel im Hintergrund statt und ich wusste gar nicht, dass ich da auf der Liste stehe sozusagen und dass gegen mich konkreter Verdacht besteht. Also Auskunftsansprüche geltend machen und DOSB, NADA, die eigenen Verbände fragen, was habt ihr denn so an Informationen über mich gesammelt oder sammeln lassen? Auch das ist ein wichtiger Punkt.
Das IOC hat 2018 in Buenos Aires eine Erklärung der Rechte und Pflichten von Athleten vorgestellt und verabschiedet. Zu den Rechten der Athleten gehört das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Recht wird aber wieder eingeschränkt, indem es unter Ziffer 5 heißt, unterlasse politische Demonstrationen im Wettkampf, an Wettkampfstätten und Beehrungen. Also jedem ist wahrscheinlich noch dieses Bild bekannt vom Tommy Smith 1968 in Mexico City mit erhobener Faust, was diese Black Power Bewegung anging. Bei der EM hat man im Spiel Deutschland-England jetzt gesehen, dass sich die Spieler hingekniet haben, wo es als Zeichen eben gegen Rassismus. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich sowas jetzt auch bei den Olympischen Spielen wiederholen könnte, obwohl es einfach vom IOC untersagt ist?
Also erstmal so diese Rule 52 oder so gab es sehr viel, schon im Vorlauf zu den Olympischen Spielen sehr viele Sachen auch vom DOSB, Befragungsbögen, wie Athleten das sehen, auch von den Athletenvertretungen. Viele ist im Sport schon ein sehr, sehr großer Tumult über diese Regel, weil offensichtlich gerade in dem Bereich Athleten sehr laut werden, weil man seine Plattform ja für irgendwas nutzen möchte. Ich meine, dafür arbeitet man ja auch. Und persönlich ein sehr schwieriges Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Geste in der Art sich wiederholt und auch gemacht werden kann. Die Frage ist natürlich immer nach den Konsequenzen. Wahrscheinlich, je nachdem, wie gut der Athlet ist, wie viel Leistung er bringt, umso mehr kann er sich auch erstmal erlauben, weil je besser man ist, umso schlechter kann dich das IOC nachher wieder absägen. Das heißt, es ist eine Frage von, ja, wie groß ist meine Plattform? Je größer meine Plattform ist, umso schwieriger ist es fürs IOC, das zu kontrollieren. Das heißt, umso mehr kann ich mir letztlich erlauben. Wahrscheinlich muss man auch damit rechnen. Ich meine, damals die Black Panther-Bewegung, die beiden haben auch nie mehr Leistungssport betrieben danach. Wahrscheinlich, je nachdem, was für eine Geste man letztlich auf der olympischen Ebene sozusagen versucht zu verkaufen oder was für eine politische Meinung man versucht da zu vertreten, kann es sein, dass wenn der ganze Trubel abklingt, dass man dann sozusagen im Stillen und Leisen vom Systemsport schon auch irgendwo sanktioniert wird. Einfach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach weil die Erfahrung zeigt, dass der Sport letztlich schon sehr viel Wert darauf legt, dass der Athlet eben nicht anfängt, ein Eigenleben zu generieren, sondern dass er sozusagen eher wie ein Spielstein in diesem großen Konzeptsport agiert und letztlich aber nicht zu viel eigene Meinungen mit reinbringt, weil dann kann man es irgendwann zu schlecht kontrollieren, also jetzt mal von Seiten des Sports aus. Insofern ist es ein schwieriges Thema, man merkt, dass die Athleten da langsam unruhig werden und je lauter die Masse der Athleten wird, umso schwieriger wird es natürlich auch dann von Seiten des IOC letztlich sich dem entgegenzustellen.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, dass es schon, also ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal die Fußball-EM, weil das jetzt gerade irgendwie so da war. Und wenn man sieht, dass ein ganzes Stadion Regenbogenflaggen konfisziert von Zuschauern, nicht von Athleten, von Zuschauern, dann sprechen wir darüber, dass ein Stadion verbietet eine politische, beziehungsweise es war ja nicht das Stadion selber, sondern es war mit Sicherheit die FIFA, die gesagt hat, nein, wir wollen diese politische Message nicht haben. Ich habe auch gesagt, als diese Diskussion über München und die Allianz Arena losging, macht's doch einfach. Was passiert? Macht's doch einfach. Was passiert, wenn ihr das macht? Ja, okay, Geldstrafe, okay. Aber dass Deutschland von dem Turnier ausgeschlossen wird, das wäre nie passiert. Ja? Ich glaube, der Unterschied zwischen dann Fußball und Leichtathletik ist wieder die Frage nach der Mannschaft. Es gab mal eine Hochspringerin, die meines Wissens aber tatsächlich auch nicht mehr danach aktiv war, die sich in Russland die Regenbogenflagge auf die Fingernägel gemalt hat. Und die ganz oft gezeigt wurde dann auch im Fernsehen, dass sie sich das so erlaubt hat. Aber ich bin der Überzeugung, das war eine russische Athletin, die danach auch nie wieder Wettkämpfe gemacht hat. Problem, es bekommt niemand mit, dass die keine Wettkämpfe mehr gemacht hat. Die hat ein politisches Statement gemacht, das Statement ist angekommen, aber persönlich hat sie sich ziemlich sicher damit mehr geschadet, als dass es irgendwie weitreichende Folgen hatte. Ich glaube aber auch, dass je lauter diese Stimmen werden, umso mehr Druck wird auf das System ausgeübt. Ich bin nur, was das angeht, sehr pessimistisch, weil ich sage, dass sich dieses System irgendwie immer selbst zu regenerieren scheint. Und egal, wie viel da von welchen Seiten kommt, die dadurch, dass sie sehr viel Geld haben, sehr viel Einfluss haben und sehr viel Macht haben, sich da irgendwie immer doch dann die Leute so zurechtlegen, dass es am Ende an dem System selber nicht wirklich viel ändert. Ich glaube, wir Athleten brauchen Mut. Ich glaube, wir bräuchten mehr Mut, öfter Nein zu sagen, öfter zu sagen, ich setze aber dieses Statement. Und ich glaube, dass da gerade sowas wie Gewerkschaften am Ende vielleicht dann den ein oder anderen Athleten auch retten. Vielleicht in Zukunft, ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Mutfrage ist und ich habe es mich selbst nie getraut, deswegen ist es vielleicht ganz toll, dass ich das jetzt sage, aber ich sage das jetzt, ich bin nicht mehr in dem System, ich bin da raus, ich habe darin keine Rolle mehr und es sind erstmal nur leere Worte, weil ich werde daran nichts mehr ändern können.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Brink, ich möchte Ihnen die abschließende Worte geben zu diesem Podcast.
Will ich gar nicht haben. Ich glaube, das, was wir gehört haben, auch an Positionierung, auch an nachdenklichen Äußerungen, ist genau das, was wir uns wünschen, auch als Datenschützer wünschen. Wir haben tatsächlich das Bild vom mündigen Bürger, ja, der mündigen Bürgerin, die die eigenen Rechte wahrnimmt und auch letztlich selbst entscheidet, was einem die Rechte wert sind. Ja. Ist ein ganz schwieriges System, das wir mit dem Sportsystem gesehen haben. Ist ganz schwierig, und eine Riesenzumutung, gerade auch für den einzelnen Sportler, die einzelnen Sportlerinnen, sich dagegen zu wehren. Das ist praktisch ausgeschlossen. Und ja, meine Hoffnung setzt darauf, dass wir zum einen so von der Seite aus als Datenschützer dafür sorgen können, dass die Sportlerinnen und Sportler ihre Bürgerrechte kennen, sich noch bewusster machen, in welchen Konflikten sie stehen, sich von uns auch unterstützen lassen, zum Beispiel bei einem Auskunftsantrag, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, dass bestimmte Daten gelöscht werden, zum Beispiel, wenn es auch darum geht, sich Unterstützung zu holen, dass bestimmte Verträge einfach unfair und unwirksam sind, auch da unterstützen wir. Aber ich glaube, letztlich, und da stimme ich Ihnen zu, wird sich das nur regeln lassen, wenn die Sportler selbst ihre Rechte in die eigene Hand nehmen, wenn wir sowas wie Sportlergewerkschaften stärker haben und sich die Sportler darüber organisieren, sich nicht mehr so viel gefallen lassen, sondern sich eben dann auch tatsächlich als mündige Sportler verstehen. Dann kommen wir voran und dann ist das gut so.
Ja, vielen Dank an die tolle Runde.
Ich danke, Dankeschön. Ja.